1967 hat es nachher zum Beispiel einen Cosmopolitan-Artikel gegeben, da wurde sogar für den Beruf der Programmiererin in einer Frauenzeitschrift geworben, dass das voll cool ist und dass das Frauen doch machen können. Es haben dann immer mehr Unternehmen ihre ersten Computer gehabt, die haben ihr Personal mehr oder weniger on the job sozusagen trainiert, das waren dann hauptsächlich Männer. Und da sehen wir nachher diesen Wechsel. Hm. Die Männer kommen drauf, huch, das ist ja gar keine so unkomplexe und leichte Arbeit, die ist ja total anspruchsvoll. Und die haben Angst gekriegt.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Es war vor wenigen Monaten ein großer Aufreger. Die Johannes-Kepler-Universität in Linz hatte sich Anfang des Jahres dazu entschieden, 4 Professuren im MINT-Bereich explizit für Frauen auszuschreiben. Ganz im Sinne der Gleichberechtigung. Das hat aber auch Diskussionen ausgelöst. Die Maßnahme führte jedenfalls zu einer regen Debatte darüber, wie weit Gleichberechtigungsmaßnahmen gehen dürfen. Darüber wollen wir heute gar nicht so ausführlich sprechen, sondern vielmehr über das Grundproblem. Frauen sind im MINT-Bereich nämlich nach wie vor unterrepräsentiert. MINT, für alle, denen das wieder entfallen ist, ist die Abkürzung für den Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technikbereich, der nach wie vor stark männlich dominiert ist. Und eine Frau, die sich damit sehr gut auskennt, habe ich heute hier bei der gefragten Frau zu Gast. Vielen Dank, dass Sie heute da sind.
Danke für die Einladung.
Carmen Wageneder-Schmidt leitet die MINT-Koordinierungsstelle bei der Innovation Salzburg. Die gebürtige Grazerin hat erst eine Lehre zur Kindergärtnerin gemacht, sich dann aber schnell umentschieden und Biologie studiert. Seit Anfang 2024 leitet sie die Koordinierungsstelle für MINT in Salzburg, ist also tief im Thema verankert. Und wir wollen heute einfach ein bisschen über ihre Erfahrungen sprechen und über die Lage der Frauen in diesem Bereich. Man hört es ja immer wieder, gerade der Schritt in diese Branche, in den Beruf, ist für viele Frauen nach wie vor vielleicht nicht der leichteste oder zumindest nicht der naheliegendste. Auch Ihr persönlicher Weg war ja kein direkter. Warum haben Sie sich denn damals dann doch für die Branche entschieden?
Das ist eine total gute Frage, danke. Ich bin ja eben ursprünglich Kindergärtnerin. Das kam schon aus einem sehr geschlechterklischee-basierten Entscheidung, die meine Mutter tatsächlich getroffen hat, wo es geheißen hat, Carmen, du kannst gut mit kleinen Kindern und du bastelst ja so gern, werd doch Kindergärtnerin. Und ich damals mit 14 so vollkommen überfordert, habe dann halt eben die Kindergartenpädagogik gemacht. Habe aber schon als kleines Kind gemerkt, ich experimentiere irrsinnig gern. Meine Mutter hat das immer augenrollend als Punchen bezeichnet. Ich habe dagegen gehalten, Mama, ich experimentiere. Also so retrospektiv denke ich, es hat schon ganz, ganz früh die Ansätze dazu gegeben, dass mich dieser Bereich extrem fasziniert hat. Ich hatte dann das große Glück, in der Schule 2 Lehrerinnen zu haben, eine unglaublich gute Biologielehrerin, die das Thema einfach unglaublich nah und greifbar und faszinierend für mich dargelegt hat. Und eine Geschichtslehrerin, die mir den Tipp gegeben hat, das Jahrhundert der Chirurgen zu lesen, ein Buch. Meine Mutter war damals extrem irritiert, als ich mir das zu Weihnachten gewünscht habe auch. Aber auch da war so dieser Anknüpfungspunkt, hey, Da ist mehr für mich drinnen. Und ich hatte eine Freundin, die dann in weiterer Folge auch technische Chemie studiert hat. Das heißt, ich habe da ein Role Model auch gehabt. Und das war für mich sozusagen der Weg in die Biologie dann.
Das heißt, das Interesse war eigentlich schon von klein auf da. Aber trotzdem gab es quasi eine Zwischenstation. Mhm. Haben Sie damals auch überlegt, mal Biologie zu studieren oder... Jetzt am Anfang war das gar nicht so greifbar vielleicht.
Am Anfang war es überhaupt nicht greifbar. Da war diese Umstellung in eine höhere Schule halt so ganz präsent. Aber mit zunehmender Schulstufe war für mich schon so klar, das ist ein unglaublich schöner Beruf, aber nicht so ganz für mich. Ich brauche mehr, ich möchte anderes. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, wie stark dieses naturwissenschaftliche Interesse zum Greifen anfängt bei mir. Und da war dann schon klar, dass ich dann Richtung in ein naturwissenschaftliches Studium gehen möchte. Die Biologie ist es erst tatsächlich durch Zufall geworden. Ich wollte genauso wie meine beste Freundin damals technische Chemie machen, wusste aber, ich muss mich selber erhalten. Da gibt es ganz viele Labore und es wird nachher schwierig mit nebenbei arbeiten, nämlich Biologie. stellte sich heraus, dass mit dem Laboren ist ganz gleich wie bei der Chemie, aber trotzdem war es, glaube ich, das Richtige für mich nachher, weil ich bin voll aufgegangen in dem Studium und es war genau meins.
Das ist ja perfekt, was man sich wünscht. Genau, wir reden nachher sicher nochmal drüber, über diese typischen Klischees, Rollenklischees, welche Rolle auch das Aufwachsen spielt. Vielleicht können wir zum Start nochmal ein bisschen über den Bereich an sich reden und so einen Überblick geben. Man weiß ja, man hört das immer wieder, dass Frauen im MINT-Bereich nicht so sehr vertreten sind. Wie sieht das denn aus? Gab es da zumindest zuletzt eine positive Entwicklung?
Jein. Es gibt ganz, ganz viele Initiativen, die sich darum kümmern, die in den letzten Jahren oder in den letzten 20 Jahren hervorragende Arbeit geleistet haben. Und trotzdem sehen wir nur eine geringe Zunahme beim Frauenanteil. Es kommt auch darauf an, in welchem der vier Bereiche sozusagen oder bei welchem Buchstaben im Großen und Ganzen. Die Naturwissenschaften sind tendenziell eher weiblich dominiert. Mathematik, Informatik und Technik, da sind wir eher im männlich dominierten Bereich. Das muss man dann auch immer unterscheiden. Generell ist es ein sehr langsamer Prozess. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie gar nichts getan hat, aber es ist schon so ein bisschen mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen-Situation.
Jetzt kommen wir zum großen Themenblock wahrscheinlich. Wenn ich Sie jetzt frage, woran das liegt, könnten wir wahrscheinlich jetzt stundenlang den Podcast aufnehmen, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Aber woran liegt es denn?
Woran liegt es? Also es ist fehlende oder verloren gegangene Interesse. Ich glaube, das ist so die Basis. Das eine ist, dass es keine Angebote gibt. Auch da hat sich extrem viel getan in den letzten Jahren, Gott sei Dank. Es hängt viel mit einer fehlenden Unterstützung zusammen. Die kann jetzt im privaten Bereich nicht vorhanden sein, aber auch im schulischen Bereich und im außerschulischen Bereich nicht. Wir müssen schon noch reden über Berufs- und Bildungsorientierung, wo man viel Entwicklungspotenzial noch haben. Einerseits ist es das Wissen über MINT-Berufe, andererseits gibt es die Beratung teilweise nicht so, wie sie sein könnte. Es gibt oft unterschiedliche Erfahrungsräume zwischen den Geschlechtern und das Thema Doing Gender kommt natürlich ganz stark auch rein. Es sind Klischees, mit denen Mädchen und junge Frauen ebenso wie auch bei mir beispielsweise konfrontiert sind mit Rollenbildern, mit Aussagen aus dem privaten Umfeld oder auch von LehrerInnen, die überhaupt nicht bös gemeint sind und ich möchte es auch überhaupt nicht werten. Aber da kommt so dieses Thema Unconscious Bias rein, wo ganz viele tradierte Rollenbilder nur immer mitgetragen werden und nur immer weitergegeben werden auch. Kompetenzabwertungen oder auch verringerte Erwartungen, die an Mädchen versus Burschen gestellt werden beispielsweise. Es gibt dann oft ein schwieriges Umfeld in diesen MINT-Berufen, wenn man einfach einer der wenigen Frauen ist in einem sehr männerdominierten Feld. Gender Pay Gap kommt da natürlich auch noch rein, Work-Life-Balance, Vereinbarkeit. Und MINT ist ja relativ unbekannt. Also MINT wird ganz oft entweder mit einer Farbe oder mit einem Minzbonbon verglichen. Und wenn man dann anfängt, MINT zu erklären, fängt man mit Mathematik an und damit bricht er mal 50% weg, weil es nämlich auch oft so negativ konnotiert ist. Also es gibt selten irgendwie so super positive Erlebnisse auch. Und dieses ganze Riesendrum führt dann halt dazu, dass Interesse entweder gar nicht entsteht oder verloren geht und damit Mädchen und junge Frauen die MINT-Welt nimmer mehr so als Möglichkeit oder als Chance und Potenzial sehen.
Also irgendwie auch eine Frage des Bewusstseins, des Begriffs, wie er gesellschaftlich irgendwie geprägt ist. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Schulzeit, so lange ist es wirklich noch nicht so präsent, der MINT-Begriff, dann hatten wir zum Beispiel auch immer Tage, MINT-Tage für Mädchen. Mhm. Ich war in Deutschland auf der Schule, wo man immer dann halt an einem Tag es ausprobieren konnte. Den Rest des Schuljahres waren die Fächer bei Mädchen aber trotzdem eher unbeliebt. Da war schon dieses klassische Klischee, Mädchen sind vielleicht gut im Schreiben, in Deutsch, Jungs in Mathe, Physik und Chemie, da fange ich gar nicht erst davon an. Sie haben auch diese Klischees angesprochen, Doing Gender müsste man eigentlich wirklich ganz früh ansetzen. Also das fängt jetzt ja nicht beim MINT-Bereich an und hört nicht beim MINT-Bereich auf. In der Kinderfrühbildung eigentlich diese Rollenklischees irgendwie versuchen, bestmöglich auszumerzen.
Also es ist auf jeden Fall ganz klar, dass man auch mit MINT-Bildung ganz, ganz früh anfangen soll. Und dass das aber auch durchgängig sein soll und nicht irgendwann einmal aufhört dazwischen. Aber eben nur die MINT-Bildung ist das eine. Es geht um gendersensible und vorurteilsfreie MINT-Bildung. Und da kommt noch ganz, ganz viel anderes natürlich auch noch mit rein.
Was ich an dem ganzen Themenkomplex eher besonders spannend finde, das haben Sie mir in einem Interview erzählt, was wir vor kurzem hatten, schon zum gleichen Thema, ist, dass die Geschichte des ganzen Bereichs ja eigentlich durchaus eine weibliche war.
Mhm.
Das fand ich total spannend. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist denn passiert, dass wir uns heute an dem Stand befinden, an dem wir heute sind?
Ja, also das war die Geschichte der IT. Und ich kann sie ganz kurz skizzieren. Also es war in den 40ern, es war so im Zweiten Weltkrieg und damals hat man unglaublich viele Berechnungen gebraucht. Ballistische Berechnungen, Flugbahnen, whatever. Und dafür hat man Leute gebraucht, die tatsächlich noch mit Papier und Stift und einfachen Rechenmaschinen diese Rechnungen machen. Das wurde als nicht komplex angesehen, als nicht herausfordernd, man braucht nicht wahnsinnig da viel. Und diese Personen, die das gemacht haben, waren Frauen. Und man hat sie Computers genannt. Also wir sprechen hier von menschlichen Computern, Frauen, die rechnen. Ich glaube, so um 42 herum hat die US Army tatsächlich ganz bewusst Frauen rekrutiert, oft auch mit College-Abschlüssen in Naturwissenschaften oder in der Mathematik. Gegen Ende des Krieges waren dann etwa 80 Frauen dafür beschäftigt. Zeitgleich ist der erste digitale Computer gebaut worden, der hatte den klingenden Namen ENIAC. Das war nur so dieses Riesending, das sich über mehrere Zimmer gezogen hat, mit ganz vielen Steckmöglichkeiten und Kabeln und Lochkarten und so. Und es waren Frauen, die ENIAC betrieben haben, die Programmpläne geschrieben haben, die auch das ganze Handbuch geschrieben haben. Also das waren wirklich so Frauen, haben das Ding programmiert und betrieben. Das wurde dann nach dem Krieg der Öffentlichkeit gezeigt und der Wissenschaft übergeben. Man kann sich denken, wer auf diesem Foto bei der Übergabe war. Das waren eben nur Männer. Tatsächlich waren es aber die Frauen, die das in Stille sozusagen, in einer stillen Präsenz betrieben haben. Nach dem Krieg hat es nachher angefangen, da haben nachher die NASA-Programme angefangen, Mercury und Apollo, also der erste Weltraumflug, die Flüge zum Mond. Auch hier haben wir wieder eine große, aber sehr stille Präsenz von ganz, ganz vielen Frauen, die diese Berechnungen gemacht haben, die aber von Meetings ausgeschlossen worden sind, die ihre Büroräumlichkeiten und die Toilettenräume an zwei unterschiedlichen Orten des Campus gehabt haben, wo sie zum Beispiel ihre ganze Pause dafür verwenden mussten, damit die nur aufs Klo gehen können und wieder zurückkommen. In all diesen Fällen war es so, dass die Frauen erst viele Jahrzehnte später ihre Anerkennung bekommen haben. Es hat 2016 beispielsweise den Film gegeben Hidden Figures, der sehr bekannt worden ist. Es ist zurückgegangen auf eine Journalistin, die das Ganze ausgehoben hat. Und erst seitdem ist es so breiter publik gemacht worden, welchen Anteil Frauen eigentlich hatten damals schon und welche große Präsenz. Warum das Frauen waren, liegt natürlich in einem ganz klaren, es ist nicht als hochwertig gesehen worden, nicht als komplex, sondern es war so diese niedrige Arbeit. Sie haben auch ganz wenig bezahlt bekommen, diese Frauen, also die wurden oft, obwohl sie einen Abschluss gehabt haben, als Hilfskräfte bezahlt. Also auch da wieder so diese strukturellen Unterschiede. In den 70er, also frühen 67 hat es nachher zum Beispiel einen Cosmopolitan-Artikel gegeben, da wurde sogar für den Beruf der Programmiererin in einer Frauenzeitschrift geworben, dass das voll cool ist und dass das Frauen doch machen können. Es haben dann immer mehr Unternehmen ihre ersten Computer gehabt, die haben ihr Personal mehr oder weniger on the job sozusagen trainiert. Das waren dann hauptsächlich Männer. Und da sieht man nachher diesen Wechsel. Hm. Die Männer kommen drauf, huch, das ist ja gar keine so unkomplexe und leichte Arbeit, die ist ja total anspruchsvoll. Mhm. Und die haben Angst gekriegt. Sie haben Kriterien entwickelt, die vordergründig fair waren, tatsächlich aber Frauen wirklich ausgeschlossen haben. Es wurde ein Charakterprofil entwickelt, wie man sein muss, damit man eben programmieren kann und diese hochwertige Aufgabe machen. Und dann kam der Nerd. Und mit dem, der ist dann durch die Popkultur getrieben worden sozusagen, das war eben dieser schmächtige Mann mit der Hornbrille, der sich die Nächte um die Ohren schlägt, super schlau ist, kreativ und gemacht ist für diesen Programmierjob. Mhm. Parallel dazu hat sich das Bild der Frau entwickelt, die überhaupt nichts mit dem Computer anfangen kann, die das nicht schafft. Auch das Bild ist durch die Popkultur getrieben worden und hat Frauen zunehmend immer mehr rausgedrängt. Es hat nachher auch den Begriff der Midnight-Programmer, also von Programmieren, aber auch Bros gegeben. Infrastruktur wurde des Nächtens zur Verfügung gestellt für Studierende. Da ist schon mal der erste Ausschluss von Frauen, weil hauptsächlich haben Männer damals studiert. Und wer kann sich in der Nacht als Frau in der damaligen Zeit das leisten, da die ganze Nacht irgendwie zu programmieren? Mhm. Auch daher kommt dieses Klischee mit der Pizza und mit dem Cola beispielsweise. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir die Situation haben, wie wir sie jetzt sehen, dass Frauen eben ganz wenig Repräsentation haben, obwohl es eigentlich mal anders war, wenn auch hier wieder aus den Gründen, nein, das ist ja nur die niederwertige Arbeit. Mhm.
Ich finde das total interessant, gerade der Fakt, dass sich diese Besetzung irgendwie erst geswitcht hat, als klar wurde, wie viel Arbeit da eigentlich dahinter steckt, dass das keine leichte Arbeit ist und dass Frauen dann eigentlich fast rausgedrückt, rausgeekelt wurden ja in gewisser Weise und sich eben das Bild vom Nerd kennen wir alle. Das Bild von den Frauen, die am Anfang, wie bei Hidden Figures zum Beispiel, die Arbeit gemacht haben, sind immer noch nicht im Bewusstsein angekommen. Also total spannend, total schade natürlich. Mhm. Gerade wenn man weiß, dass es inzwischen sich ja doch immer noch hartnäckig hält, diese ganzen Klischees über das Berufsfeld. Ich kann mir vorstellen, wenn man drin arbeitet, ist es wahrscheinlich auch nicht leicht.
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich gerade für junge Frauen nicht ganz so einfach ist in einem hauptsächlich männlich dominierten Beruf. Ich möchte jetzt auch nicht wiederum mit Klischees kommen, aber es ist dann schon oft so, dass es einfach härter ist, sich da zu beweisen, dass man mehr arbeiten muss teilweise, dass man durchaus auch und im MINT-Bereich auch mit Sexismus zu tun hat. Und ja, man sieht wenig Frauen auf Konferenzen. Wobei es gibt sie, und da sehen wir dann schon auch wieder so ein bisschen mehr Schauen und ein bisschen mehr Bewusstsein von Personen, die für eine Konferenz zuständig sind. Mhm. Und für die Programmplanung wäre schon auch gut, um ein bisschen genauer auf eine Gender Balance bei den SpeakerInnen zu schauen.
Mhm. Das zieht sich ja auch wieder durch alle Bereiche. Ja. Da ist MINT jetzt keine Ausnahme. Mhm. Im Kulturbereich, wenn man sich anschaut, wer auf großen Festivals gebucht wird, genau dasselbe Spiel. Trotzdem sprechen wir heute über MINT. Was mich jetzt noch, was ich auch interessant finde in dem Komplex, ist, dass man gerade in dem Bereich und an Universitäten oder Fachhochschulen sieht man sehr extrem, je weiter man nach oben schaut, auf der akademischen Leiter, sage ich mal, desto weniger werden die Frauen dann nochmal. Das heißt, es fangen viele Frauen an, in den Fachbereichen zu studieren, zur Professur. Zum Beispiel schaffen es dann aber doch nicht so viele. Liegt das auch an den Kriterien, die Sie gerade beschrieben haben?
Ja, natürlich. Einerseits gibt es natürlich gerade im akademischen Bereich auch diesen Bottleneck nach oben, der ist generell und grundsätzlich, aber vermehrt sehen wir es bei Frauen. Es gibt ja den Begriff der Drehtüren-Effekt, dafür, dass es die Frauen, die mal im MINT-Beruf sind, dann doch auch wieder vermehrt aus diesen Berufen rausgehen. Und im Grunde genommen trifft es ja auch genauso auf mich zu. Ich bin ja auch nicht in der Biologie geblieben und habe den akademischen Weg weitergemacht, sondern bin ja auch raus. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es hängt ganz viel zusammen mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es hängt mit einem Gender Pay Gap zusammen und diversen anderen Gaps und Gender Gaps. Es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wie die Gesellschaft generell diesen Bereich sieht und auch entsprechend wertschätzt oder auch stützt oder eben auch nicht stützt. Und ich glaube, wir müssen da schon auch ans System ran. All diese Dinge sind super, wenn man sie macht oder wenn man Maßnahmen trifft. Aber im Grunde genommen ist es so eine grundgesellschaftliche Geschichte, wo man sich patriarchale Strukturen und Muster einfach anschauen muss und die reflektieren muss.
Bei vielen Problemen in dem Bereich kommt man letztendlich drauf, dass es eigentlich an der Gesellschaft liegt, dass es ein Umdenken bräuchte. Jetzt ist das immer, finde ich, ein bisschen ein deprimierender Gedanke fast, wenn man sich denkt, es ist so ein Riesending, wie könnte man denn dagegen steuern? Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass sich das Denken da ändern wird?
Das ist eine total gute, aber auch sehr schwierige Frage. Generell bin ich immer positiv und hoffnungsvoll und von dem her glaube ich, da wird sich was tun. Die Realität zeigt aber, dass sich das nur sehr langsam tut und dass wir dann noch ganz, ganz viel Luft und Entwicklungsspielraum haben und auch wirklich momentan so diesen Backlash sehen, diesen Rückschritt, den wir natürlich auch entsprechend mitdenken beziehungsweise mitbearbeiten, ich möchte jetzt nicht sagen mitbekämpfen müssen, weil das klingt, wobei jawohl, mitbekämpfen müssen auch. Und es macht die Sache jetzt auch nicht unbedingt leichter. Wir haben noch ganz, ganz viel Weg. Wir haben schon super viel geschafft. Es gibt schon wirklich tolle Entwicklungen. Wenn ich drauf schaue, was meine Elterngeneration machen hat können oder meine Großmutter, da bin ich schon in einer super privilegierten Situation und trotzdem muss ich sagen, da haben wir noch wirklich viel zu tun. Also ja, ich glaube, wir schaffen es, aber es wird verdammt viel Arbeit sein von uns allen und wir müssen uns da wirklich am Riemen reißen.
Jetzt gibt es ja auch verschiedene Wege, wie Leute jetzt schon probieren, irgendwie gegenzusteuern, zum Beispiel über solche MINT-Informationstage, speziell für Mädchen. Oder eben, ich habe es am Anfang kurz angerissen, dieses viel diskutierte Vorgehen der Universität in Linz zum Beispiel, die eben Stellen explizit ausgeschrieben haben, nur für Frauen, weil sie an der Universität in dem Bereich eben wirklich sehr wenig Frauen haben. Finden Sie, bräuchte es eigentlich mehr solcher Maßnahmen in der Lage, in der wir aktuell sind, um einfach erstmal für Sichtbarkeit zu sorgen?
Das ist so eine heiß diskutierte Sache, die Quote, weil im Grunde genommen geht es da ja um Quoten. Ich bin tatsächlich persönlich für die Quote. Ja, ich sehe den Punkt, dass sie diskriminierend ist. Allerdings möchte ich dagegen halten, wir reden hier von, also die Frauen nehmen bei gleicher Qualifikation. Das muss man immer wieder dazu sagen. Es geht jetzt nicht darum, irgendjemanden hinzusetzen und da möchte ich dann schon noch den Vergleich ziehen, ob die Golfplatzqualifikation der letzten 100 Jahre immer so die gute Qualifikation war. Und ich möchte dagegen setzen, einfach diese jahrhundertelange Diskriminierung der Frauen, die ja nicht nur die Frauen benachteiligt hat, sondern die gesamte Gesellschaft im Großen und Ganzen. Das heißt, ja, ich glaube, dass es solche Maßnahmen braucht, bis wir wirklich in der Gesellschaft diese Gleichstellung und dieses intrinsische Ja, eh klar erreicht haben, dann brauchen wir sie nicht mehr. Und dann ist das auch gut und ich freue mich auf diesen Tag. Aber bis dorthin werden wir wahrscheinlich Vorgaben und Maßnahmen brauchen, die wehtun, zumindest denen, die bis jetzt bevorteilt waren oder sind.
Wir haben jetzt schon über viele große Systemänderungen gesprochen, die es eigentlich bräuchte. Aber gibt es auch Wege, wie man kurzfristig vielleicht Positives bewirken kann?
Also ich glaube, einerseits sind es natürlich die gesamten Maßnahmen, die ja eh schon laufen, dass man eben entsprechende Angebote setzt, dass man Möglichkeiten zur Reflexion, um diesen Unconscious Bias einfach aufzubrechen, dass man gendersensible MINT-Bildung und Berufs- und Bildungsorientierung beispielsweise reinbringt. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel, da kann man auch weitermachen. Im persönlichen Bereich, glaube ich, ist es, dass man ganz viel Unterschied machen kann in seinem Umfeld allein dadurch, dass man schon mal drauf sensibilisiert ist, dass man das Thema auch anspricht und entsprechend mitnimmt. Und ich bin vor einiger Zeit über einen Spruch gestolpert, der mich unglaublich bewegt hat, der war: Be the woman you needed as a girl. Und ich glaube, das sagt also ganz viel, wie man kurzfristig im kleinen Rahmen tatsächlich was bewirken kann, indem man einfach junge Mädchen und junge Frauen, dass man für sie da ist, wenn sie es brauchen und sie darin begleiten kann. Das muss auch gar nicht viel sein, das muss nicht groß sein, aber ich glaube, damit kann man tatsächlich was erreichen.
Gibt es denn, ich weiß nicht, fallen Ihnen internationale Beispiele ein? Gibt es überhaupt internationale Beispiele, wo das Ganze vielleicht schon besser funktioniert, an denen man sich orientieren kann?
Also wenn man sich so die Zahlen anschaut, einerseits im MINT-Bereich, andererseits auch jetzt spezifisch zum Beispiel im IT-Bereich, fällt schon auf, dass der nordische Bereich relativ gut ist, dass man da von den Zahlen, zumindest von den Auszubildenden beispielsweise, da hat es 22 jetzt mal Veröffentlichung gegeben von Daten, dass es da schon besser ist, und zwar um vieles besser. Also wir reden hier von 60% Frauen im MINT-Bereich bei den Auszubildenden bzw. bei den Ausgebildeten im Vergleich zu läppischen 38 in Österreich. Der Balkanbereich ist im IT-Bereich total gut. Interessanterweise, oder so dieser Ostbereich. Ich glaube, was den Norden betrifft, und da kommen wir wieder zurück auf das System, auf das generelle Change the System, die sind halt teilweise auch schon in der Gleichstellung viel, viel weiter, und ich glaube, dass das einfach wahnsinnig viel ausmacht. Natürlich kann man sich jetzt auch noch im Detail nachher nur anschauen, welche Programme haben die, wie schaut das mit der Schulbildung aus oder generell mit den Bildungswegen. Also ich glaube, da kann man schon auf jeden Fall hinschauen und sollte man unbedingt hinschauen. Aber es muss immer beides sein. Einerseits die Angebote tatsächlich, was wird in diesem Bereich gemacht und was tut sich im gesellschaftlichen Bereich.
Das ist immer wieder das Gleiche. Ich finde das spannend, wenn man mit Gesprächspartnerinnen hier redet, egal zu welchem Punkt, kommt man eigentlich meistens auf die Lösung, dass sich ganz viel ändern muss, vor allem im Bewusstsein. Jetzt haben wir total viel über die negativen Seiten, sage ich mal, geredet, von MINT, wenig Frauen. Vielleicht können wir gleich auch noch kurz generell über die Branche und die schönen Seiten, warum es sich auch lohnt, in dem Bereich tätig zu werden, sprechen. Aber jetzt muss ich doch nochmal, es ist jetzt auch dem Podcast-Format natürlich geschuldet, dass ich jetzt wieder mit einer Frau darüber spreche, wie man mehr Frauen in den Bereich bekommt. Natürlich ist es auch immer trotzdem die erste Herangehensweise, wir wollen ja auch mehr Frauen zu Wort kommen lassen. Aber trotzdem sind das dann ja immer wieder die Frauen, die sich auch dafür einsetzen müssen, irgendwie dafür zu kämpfen, dass es da mehr Sichtbarkeit gibt, mehr Gleichberechtigung. Wie nehmen Sie das? Weil wie sehr nervt es denn, dass man immer als Frau dann auch diese Zusatzaufgabe noch machen muss, die es ja letztendlich ist, die ja auch Zeit frisst, die man sonst vielleicht anderweitig in der Karriere nutzen könnte.
Also ich persönlich mache es total gern, weil es mir einfach wirklich so eins dieser Herzensanliegen ist und ich so durch und durch feministisch bin und mir das wichtig ist. Ich kenne es aber schon von vielen ehemaligen Kollegen, die gesagt haben, schon wieder, und ich bin schon wieder die Quotenfrau und das zipft mich jetzt an. Das verstehe ich. Das heißt, ja, wir brauchen hier auch Mitstreiter. Es gibt sie auch, aber es könnten noch viele mehr sein. Also das Thema ist wirklich so dieses Male Allyship. Die Frage ist nur, wie das gemacht wird. Also ich habe unlängst erst total gut gemeint von einem Unternehmen, die Male Allyship beworben haben sozusagen und Männer dafür sensibilisieren wollten. Und das Sujet, das dabei war, war der Mann, der der Frau über eine Schwelle drüber hilft. Weil man dachte, gut gemeint, aber trotzdem voll daneben. Mhm. Ähnlich geht es mir auch zum Beispiel mit Frauenförderungsprogrammen. Also das Wording macht mich so ein bisschen unrund mittlerweile. Weil es ganz oft ist, wir Männer erklären euch Frauen jetzt, wie ihr zu sein habt. Sozusagen das Defizitmodell Frau, das wir jetzt als Männer sozusagen nach emporheben, damit ihr das auch könnt. Also das kann es nicht sein, sondern es muss ein anderer Weg sein. Es muss ein wertschätzender, auf Augenhöhe Weg sein in der gemeinsamen Sache. Und dann ist es unglaublich viel Gold wert eigentlich und ein wichtiger Beitrag dafür.
Es ist ja schön, dass immer mehr das auch bewerben oder dafür stehen. Die Art und Weise ist dann natürlich, kann man sich ja noch an einigen Schrauben drehen teilweise. Genau, aber jetzt vielleicht, wie gesagt, nochmal dazu, Sie haben sich damals dann doch noch für das Studium entschieden, Biologie. Haben schon ein bisschen angerissen, dass es Sie als Kind schon fasziniert hat. Und was schätzen Sie denn? Das ist wahrscheinlich auch schwer zu sagen, aber was schätzen Sie denn besonders an dem Bereich? Warum würden Sie es denn anderen, nicht nur Frauen, uns ja hoffentlich auch ein paar Männer oder Jungen zu, empfehlen, in dem Bereich tätig zu werden?
Also ich glaube, dass generell MINT-Bildung und MINT-Kompetenzen unglaublich wertvoll sind, egal ob man nachher was im MINT-Bereich macht oder nicht. Und das ist das, was ich auch ganz stark wahrgenommen habe, dass alles das, diese Herangehensweise, diese MINT-Denke sozusagen, dass die mir in ganz vielen anderen Lebensbereichen unglaublich wertvoll war und ist mir geholfen hat. Dass es ein gewisses Mindset ist, das auch ganz viel mit gesellschaftlicher Teilhabe zu tun hat, weil man alles, was man so hört oder liest, dann einfach anders bewertet bis zum gewissen Grad, anders analysiert, anders liest, anders herangeht auch, anders reflektiert und darüber eben auch wirklich diese gesellschaftliche Verantwortung und die gesellschaftliche Teilhabe möglich ist, was ich als einen unglaublichen Benefit und auch eine Notwendigkeit empfinde. Darüber hinaus macht es einfach Spaß. Es ist einfach diese Aha-Momente, wenn man Lösungen findet zu Herausforderungen. Ich meine, es ist schon ganz viel Frust auch dabei. Also wenn ich jetzt an mein Studium und an meine Arbeit im Labor beispielsweise denke, mein Frustrationspotenzial ist ins Enorme gestiegen, weil wenn Experimente gleich einmal auf Anhieb funktionieren, ist man mal ein bisschen skeptisch, weil das kann jetzt noch nicht ganz stimmen, weil der Weg ist ein anderer. Aber wenn man es nachher herausgefunden hat, dann ist das ein unglaublich schöner Moment und es eröffnet so viele neue Fragen dann auch. Das heißt, man kann auch so diese Neugier und diesem, hey, gehen wir es an, tun wir, probieren wir einfach aus, so viel Raum geben. Und jetzt völlig unabhängig davon, dass man natürlich auch ganz viel Gutes tun kann damit. Also gerade wenn man jetzt dann Herausforderungen mit dem Klimawandel bzw. der Klimakrise reden oder der Energiewende, den Mobilitätsproblematiken. Man hat schon ganz viel Sinn auch in diesen Berufen und kann tatsächlich was tun. Es ist natürlich nur ein Baustein, weil ich glaube, wir brauchen da mehrere, also ich bin überzeugt davon, dass wir mehrere Disziplinen brauchen, die gut zusammenarbeiten müssen auch. Aber das ist halt ein Teil, wo man halt auch wirklich was tun kann.
Und aktiv irgendwie
genau. Mitmachen.
Na, das klingt total spannend. Da klingt für mich sogar jetzt der verhasste Bereich aus der Schulzeit. Schön. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Hat mich total gefreut, über das Thema nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen zu können. Und vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Und wenn ihr zu Hause jetzt Lust auf mehr Podcasts von den Salzburger Nachrichten bekommen habt, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf unsere Webseite. Wenn ihr eine Anregung für neue Folgen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gern ein Mail an podcast.sn.at. Damit sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.
Herzlichen Dank.